Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Text, Wort Gottes für unser heutiges Pfingstfest, lesen wir miteinander 1. Korinther 12, die Verse 12 und 13. 1. Korinther 12, 12 und 13. Denn gleich wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder aber des einen Leibes, wiewohl ihrer viele sind, doch ein Leib sind, so auch Christus. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft, wir seien Juden oder Griechen, Knechte oder Freie, und sind alle in einem Geist getränkt. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, ihr seht, das Thema des heutigen Pfingstfests habe ich gewählt: Glauben wir an die heilige christliche Kirche? Das ist wohl die am meisten diskutierte Frage im Blick auf das apostolische Glaubensbekenntnis, das wir ja auch an unseren Abendmahlsgottesdiensten miteinander sprechen und bekennen. Diese Frage wurde so oder so ähnlich auch in unserer Gemeinde schon verschiedentlich gestellt, aber nicht nur bei uns. In einer anderen Gemeinde sagte vor einigen Jahren ein Gemeindeglied zu seinem Pfarrer: Herr Pfarrer, ich kann doch nicht an die Kirche glauben. Dazu kenne ich den Verein viel zu gut. Sollen wir also trotzdem und ernsthaft an die heilige christliche Kirche glauben, obwohl wir diesen Verein mit all seinen auch weniger erfreulichen Seiten doch viel zu gut kennen? Ich greife diese Frage heute am Pfingstsonntag auf, denn sie hat, denke ich, wie wir schon im Lied gemerkt haben, vor dem Eingangslied, auch jetzt am gelesenen Wort, sehr viel mit Pfingsten zu tun. Pfingsten ist ja gewissermaßen der Geburtstag der Gemeinde Jesu und damit der Kirche. Kann man sich fragen, was haben Kirche und Gemeinde Jesu miteinander zu tun? Sind ein und dasselbe. Kirche ist nichts anderes als Gemeinde Jesu. Es ist nur ein anderes Wort dafür. Ich weiß, besonders freikirchlichen Christen stößt gelegentlich schon allein dieser Begriff Kirche schwer auf. Viele verbinden damit vor allem die Großkirchen, die in erschreckendem Maß von Jesus und seinem Wort abgefallen sind. Das geht aber nicht nur freikirchlichen Geschwistern so, wir hatten diese Diskussion, ich habe es vielleicht schon mal erwähnt, auch in unseren bekennenden Gemeinden, wo sich Geschwister gesammelt haben, die ja durch viele negative Erfahrungen mit den Kirchen gegangen sind. Die waren oft vorher Kirchengemeinderäte, Presbyter in landeskirchlichen Gemeinden und haben sich dann irgendwann mit Grausen abgewandt. Auch da war das immer wieder Thema. Oder auch in der Bekenntnisbewegung hatten wir diese Diskussion immer wieder. Die Frage, sollten wir angesichts der Missstände in den Großkirchen auf den Begriff Kirche nicht lieber ganz verzichten und besser nur noch von Gemeinde reden? Ich habe diesem Gedanken immer entschieden widersprochen. Ich habe darauf hingewiesen, ob es uns gefällt oder nicht. Bei uns in Deutschland wird der christliche Glaube ganz wesentlich mit dem Begriff Kirche verbunden. Vertreter der christlichen Kirchen werden als Vertreter des christlichen Glaubens öffentlich wahrgenommen. Und daran ändern wir nichts, wenn wir anfangen in der Eichenau nur noch von Gemeinde und nicht mehr von Kirche zu reden. Im Gegenteil, wir setzen damit nur eine sinnvolle Verständigung aufs Spiel. Wir wollen ja von der Welt verstanden werden, wenn wir reden. Und ein sinnvolles Gespräch, gelingende Kommunikation, setzt eine einheitliche Sprache und gemeinsame Begriffe voraus. Ich habe deshalb immer wieder betont, es hilft nichts, wenn wir auf den Begriff Kirche verzichten. Wir dürfen allerdings die Kirchen nicht aus dem Anspruch entlassen, wirklich Kirche zu sein. Übrigens auch die Freikirchen nicht, auch unseren Bund nicht. Da komme ich später noch drauf. Und wo Kirche draufsteht, aber nicht Kirche drin ist, nicht der Heilige Geist und nicht Jesus und nicht das Vertrauen auf sein Wort, da müssen wir das auch ganz klar sagen. sagen, das ist Etikettenschwindel, das ist Betrug. Wo Jesus nicht der Herr ist, da ist nicht Kirche. Wo Gottes Wort nicht gehorcht wird, da ist nicht Kirche. Übrigens, und jetzt komme ich auf unseren Bund, ist damit auch unser Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden in weiten Teilen nicht mehr Kirche. Vor einer Woche endete der letzte Bundesrat, das ist die Versammlung der Gemeinden, gewissermaßen das höchste Gremium, denn die Gemeinden haben das Sagen in unserem Bund, nicht irgendeine Kirchenleitung. Aber da hat sich auf dramatische Weise gezeigt, nur 100 Pastoren von 877, also gerade ein bisschen mehr als jeder Zehnte, haben einen Aufruf unterzeichnet, der gleichgeschlechtliche Beziehungen entsprechend der Heiligen Schrift ablehnt. Nur gerade mal noch gut ein Zehntel. Der Antrag einer Gemeinde, dass der Bundesrat feststellen soll, dass Homosexualität nach Maßgabe des Wortes Gottes Sünde ist, wurde von der Vollversammlung der Gemeinden erst gar nicht zur Abstimmung zugelassen. Die Anträge der Korbacher Gemeinde, die wir ja mit unterstützt haben, letzte Gemeindeversammlung Ende März, wurden alle abgelehnt. Das heißt, bibeltreue Christen sind auch in unserem Bund nur noch eine kleine, man möchte fast sagen winzige Minderheit. Unser Bund in seiner Gesamtheit ist in keiner besseren Verfassung als die evangelischen Landeskirchen. Ist aber übrigens nicht neu. Das ist mir vor mehr als 20 Jahren als württembergischer Pfarrer schon aufgefallen. Deshalb kann unser Bund als Bund nicht mehr als christliche Kirche anerkannt werden, genauso wenig wie die evangelischen Landeskirchen. Denn Kirche ist da, wo Jesus der Herr ist. Kirche ist da, wo Gottes Wort gehorcht wird, aber Kirche ist da nicht, wo man in der Auflehnung gegen Gottes Wort lebt. Das müssen wir immer wieder, ganz egal, ob Kirche oder Freikirche, ob katholisch oder evangelisch oder baptistisch oder was auch immer, ganz unmissverständlich und unnachgiebig betonen. Kirche ist da, Kyrios ist Jesus Christus, wo das gilt. Herr ist Jesus Christus. Fragen wir nun aber mal, wo kommt eigentlich der Begriff Kirche her? Er kommt vom griechischen Wort Kyriakon. Da merkt man schon den Anklang, Kirche, Kyriakon. Wörtlich übersetzt heißt das, was zum Herrn gehört. Ursprünglich bezeichnet man damit das Kirchengebäude, das Gebäude, in dem sich die Gemeinde versammelte, das Gotteshaus, und später verwendet man diese Bezeichnung dann auch für die Gemeinde, die sich in diesem Gebäude versammelte. In der Bibel kommt das Wort zweimal vor, einmal im Blick auf das Herrenmahl, das ist das Mahl, das der Herr gestiftet hat, in dem er im Mittelpunkt steht, das ihm gehört, wo sich die Gemeinde um seinen Tisch versammelt. Und beim Herrentag, der Sonntag, der Auferstehungstag, der auch zum Herrn gehört, weil er diesen Tag durch seine Auferstehung in besonderer Weise hervorgehoben hat, hat ihn schon die erste Gemeinde als den Herrentag, dem Herrn gehörende Tag bezeichnet. Gegen den Begriff Kirche ist also biblisch und geistlich nichts einzuwenden. Wir müssen nur immer wieder betonen, was Kirche ist und was nicht. Kirche ist Gemeinde Jesu, Gemeinschaft der Heiligen. Deshalb stehen übrigens im apostolischen Glaubensbekenntnis, vielleicht ist es euch schon aufgefallen, beide Formulierungen auch direkt nebeneinander. Die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, ist nochmal wiederholt, damit es keine Missverständnisse gibt, was denn nun die Kirche sei. Gemeinschaft der Heiligen. Beides ist dasselbe. Wo keine Gemeinschaft der Heiligen ist, da ist auch keine heilige christliche Kirche. Glauben wir also an die heilige christliche Kirche? Für die Beantwortung dieser Frage müssen wir die Bezeichnung "Ich glaube an" genauer unter die Lupe nehmen. Wir verwenden diese Bezeichnung, diese Formulierung nämlich in mindestens zwei verschiedenen Weisen. Im ersten und engeren Sinn bezeichnet diese Formulierung unseren Glauben an Gott. Da ist unser Glaube auf eine Person gerichtet, der wir vertrauen. Glauben ist dann gleichbedeutend mit Vertrauen. In diesem Sinne glauben wir an Gott, den Vater, der uns das ewige Leben, der uns das Leben gegeben hat. Wir glauben an Jesus Christus, unseren Heiland, der sein Leben für uns gegeben hat und uns damit vom Tod und vom Teufel erlöst hat. Auf ihn vertrauen wir. Auf Christus und seinem Wort ruht unser Glaube. Unser Glaube ruht selbstverständlich nicht auf der Kirche. Das wäre allenfalls katholisch, aber sicher nicht evangelisch und biblisch. Wir glauben an den Heiligen Geist als dritter Person der Dreieinigkeit. Das ist der enge und erste Sinn der Formulierung, ich glaube an. Dann gebrauchen wir die Formulierung, ich glaube an, aber auch zur Beschreibung von Glaubensinhalten. Das führt manchmal zu Missverständnissen. Da ist unser Glaube nicht mehr auf eine Person, sondern auf Inhalte des Glaubens gerichtet. Glaube bekommt hier stärker die Bedeutung von Bekennen. Wenn es für unser Heil wesentliche Inhalte sind, dann schwingt unser Vertrauen immer noch mit. Vergebung der Sünden. Wir glauben eigentlich an die Tatsache, dass Gott Sünden vergibt, aber natürlich setzen wir auf diese Tatsache unser Vertrauen. Aber das Vertrauen gilt nicht der Tatsache, sondern es gilt Gott, der Sünden vergibt. Wir glauben an die Tatsache der Auferstehung Jesu und auch die Auferstehung der Toten. Aber unser Vertrauen gilt nicht der Tatsache an sich, sondern dem Gott, der Tote lebendig macht. Ihr merkt, es ist ein ganz feiner Unterschied. Und das ewige Leben, deutlicher sehen wir diesen Unterschied im zweiten Artikel. Wir glauben an Jesus Christus, so fängt er an. Dann habe ich grün hervorgehoben als eine Glaubensaussage gelitten unter Pontius Pilatus. Das ist jetzt eigentlich mehr eine äußere historische Aussage über das Leben, Leiden und Sterben Jesu. Es ist im Glaubensbekenntnis drin, es ist was Wichtiges für das, was Jesus an uns getan hat. Wir bekennen es im Sinne einer geistlichen Tatsache. Jesus hat das für uns erlitten. In dem Sinne glauben wir daran. Wir glauben also nicht an die Kirche, in dem Sinne, dass wir unser Vertrauen auf sie setzen. Dann wären ja Menschen, die diese Kirche bilden, Grundlage unseres Vertrauens. Wir glauben aber an die Tatsache, dass Gott durch seinen Heiligen Geist seit Pfingsten seine Kirche und Gemeinde baut. Grundlage unseres Vertrauens ist dabei nicht die Kirche selbst, sondern der Heilige Geist, der sie baut und in ihr wirkt. Ich hoffe, es ist mir ein bisschen gelungen, diesen etwas nicht ganz einfachen Sachverhalt differenziert darzustellen. Aber es ist wichtig, dass wir diesen Unterschied begreifen. Mit dieser sprachlichen Doppeldeutigkeit der Formulierung, ich glaube, versuchen uns manchmal spitzfindige Bibelkritiker im Blick auf Satan aufs Glatteis zu führen. Denn Bibelkritiker leugnen die Existenz Satans. Und nun sagen manchmal Menschen, ich glaube an Satan. Die meinen natürlich, glauben im Sinne vom Zweiten. Ich glaube, dass es einen Satan gibt. Die Bibelkritiker sagen dann doch, wir glauben doch nicht an Satan. Natürlich glauben wir im ersten Sinne, im engeren Sinne nicht an Satan, dann wären wir ja Satanisten, wenn wir auf ihn unser Vertrauen setzen würden. Aber wir glauben im zweiten Sinne an ihn, dass wir seine Existenz bekennen und sagen, es gibt ihn. Da merkt ihr, wie unsere Formulierungen, wir sagen ja auch, wir glauben an die Auferstehung der Toten. Wir glauben, dass Jesus wiederkommt. Da merkt ihr, wie die Formulierungen ineinander übergehen. In diesem zweiten Sinne glauben wir, in Anführungszeichen, an die Kirche, indem wir das Bestehen der Kirche bezeugen und bekennen, weil sie eine ganz entscheidende Wirkung des Heiligen Geistes ist. Denn Kirche ist der Leib Christi. Der Heilige Geist sammelt sie aus allen Völkern. Und wir gehören als seine Glieder dazu. In diesem Sinne hat Kirche dann sogar auch Heilsbedeutung. Denn Wir können nur zu Jesus gehören, indem wir zu seinem Leib und zu seiner Kirche damit auch gehören. Die Formulierung außerhalb der Kirche gibt es kein Heil ist völlig richtig, wenn mit Kirche biblisch korrekt der weltumspannende eine Leib Christi gemeint ist. Ganz falsch ist diese Formulierung, wenn eine Institution, sei es die römisch-katholische oder seien auch andere evangelische Kirchen oder Sekten, diese Aussage auf sich selbst beziehen. Wenn wir also zum Beispiel hier sagen würden, außerhalb der Eichenauer Gemeinde gibt es kein Heil, dann wären wir eine Sekte, wenn wir sagen würden, niemand, der nicht zu uns gehört, kann gerettet werden. Ich sage immer wieder, deshalb ist die römische Kirche eine Sekte, denn die behauptet das. Deshalb entwickeln sich auch die evangelischen Landeskirchen immer mehr in Richtung von Sekten, indem sie zum Beispiel Ausgetretene nicht mehr zum Abendmahl zulassen. Neue Entwicklung ist natürlich eine Schikane gegenüber gläubigen Leuten, die wegen des zunehmenden Abfalls der Kirche aus der Kirche austreten. Gab in Sachsen große Schlagzeilen. Da ist eine gläubige Pfarrfrau aus der Kirche ausgetreten, weil sie nicht mehr damit einverstanden war, dass die sächsische Kirche die Segnung Homosexueller befürwortet und dass Homosexuelle als Pfarrer dienen dürfen und mit ihren homosexuellen Partnern im Pfarrhaus zusammenleben dürfen. Und dann bekam ihr Ehemann, der Pfarrer der Gemeinde, von oben die Anweisung, er dürfe seiner Frau hinfort das Abendmahl nicht mehr reichen. Das ist natürlich kirchliche Schikane, um Austrittswillige einzuschüchtern. Im letzten Grunde ist es aber eine sektiererische Entwicklung. Denn sie tun damit so, als wären die, die aus der Kirche ausgetreten sind, nicht mehr Glieder des Leibes Christi. Und tun dann so, als gäbe es Leib Christi nur noch in der sächsischen Kirche. Das wäre Sekte. Natürlich ist das keineswegs so, dass Menschen, die aus der Landeskirche austreten, sich vom Leib Christi getrennt haben. Als ich vor 18 Jahren aus der Landeskirche ausgetreten bin, bin ich selbstverständlich weiterhin Glied des Leibes Christi und auch Glied der Kirche geblieben. Und deshalb hat mir übrigens auch die Württembergische Landeskirche damals die Ordinationsrechte als Pfarrer belassen, denn meine Ordination bezog sich keineswegs auf die Württembergische Landeskirche. In meiner Ordinationsurkunde heißt es vielmehr, dass meine Berufung zum Pfarrdienst in der evangelischen Kirche öffentlich bestätigt wurde. Da sind wir genau bei unserem heutigen Thema. Das fiel mir erst ein paar Jahre später selber auch kirchenrechtlich auf. Das Kirchenrecht unterscheidet messerscharf, ich habe es euch mal da in die Wand geworfen, zwischen der evangelischen Kirche einerseits und den Gliedkirchen der evangelischen Kirche in Deutschland andererseits. Kann sich jemand vorstellen, worin der Unterschied liegt? Die Gliedkirchen der evangelischen Kirche in Deutschland, das sind die, was wir als evangelische Landeskirchen bezeichnen, die sich im Dach der EKD zusammengeschlossen haben. Aber ich wurde nicht zum Dienst in den Gliedkirchen der evangelischen Kirchen in Deutschland ordiniert, sondern zum Dienst in der evangelischen Kirche. Und dieser Begriff bezeichnet im Kirchenrecht eindeutig die weltumspannende Christenheit. Als ich vor mittlerweile, sind es ja nun fast schon sieben Jahre hier in der Eichenau den Dienst angefangen habe, wurde damals auch die Frage gestellt, ob wir beim Bund beantragen sollten, dass ich noch als Pastor ordiniert werde. Ich habe damals gesagt, ist grob unnötig. Ich bin ordiniert. Für den Pfarrdienst in der gesamten weltweiten evangelischen Christenheit. Wäre unnötig und doppelt gemobbelt und eigentlich eine Infragestellung der ersten Ordination, wenn wir jetzt da uns nochmal um eine Ordination bemühen wollten. Also, evangelische Kirche. Ihr seht, wie unser Thema bis hinein ins Verständnis von Ordination und Kirchenrecht von ganz großer Bedeutung ist und damit auch ganz praktisch. Wir glauben, wie es ursprünglich heißt, die heilige katholische Kirche. Haltet euch fest. Da wird es schon wieder ganz heikel. Bei dieser Formulierung geht wahrscheinlich schon einigen wieder der Hut hoch. Ist verständlich, aber ich darf Entwarnung geben, der Hut kann und darf wieder runterkommen. Der Begriff katholisch, wie er ursprünglich im Glaubensbekenntnis steht, bezeichnet nämlich keineswegs die römisch-katholische Kirche. Die würden wir wirklich besser als römische Kirche bezeichnen. Als das Glaubensbekenntnis entstand, gab es die heutige sogenannte katholische Kirche noch gar nicht. Die entstand erst etwa um 1000. Der Begriff katholisch heißt ganz einfach, was wir schon hatten, umfassend, weltweit. Er sagt, dass die Kirche Jesu Christi eine weltumspannende ist, weil sich die Herrschaft ihres Herrn Jesus Christus über die ganze Welt erstreckt und weil der Leib Christi aus Gliedern rund um den ganzen Globus besteht. Das glauben wir und bekennen wir. Und da sagt eigentlich der Begriff katholisch. Für deutsche Verhältnisse ist es verständlich, dass man im Glaubensbekenntnis das Fremdwort katholisch gestrichen hat. Da würde es zu schnell und missverständlich mit der sogenannten katholischen Kirche in eins gesetzt. Leider hat man aber mit der Formulierung christlich, die heilige christliche Kirche, den Sinn nicht wiedergegeben. Man hätte besser gesagt, eine heilige Kirche. Es gibt in der Tat nur eine. Wir haben im Eingangslied gesungen, 339, wie viele Scharen sammelt sich der Heilige Geist aus allen Völkern? Eine Schar. Sonst wäre der Leib Jesu ja zerteilt, ist er aber nicht. Es gibt zwar verschiedene christliche Institutionen, aber es gibt nur eine wahre Kirche, nur einen Leib Christi. Und dazu gehören alle, die zu Jesus gehören. Ich hatte ja im März in der Eichenau von Haus zu Haus zur Evangelisation eingeladen. Auch da ist es wichtig, einen Unterschied zu sehen. Da hat mir mancher an der Haustür erwidert, ich bin aber katholisch. Was habe ich gesagt? Macht gar nichts. Im Himmel fragt keiner, zu welcher Institution wir gehört haben. Da interessiert nur eins, ob wir zu Jesus gehört haben. Und das meine ich ganz ernst. Haltet euch fest, ich bin nämlich durch und durch Ökumeniker. Soweit es um die wahre, vom Geist Gottes gewirkte Ökumene geht. Da bin ich ein Fan der einen wahren Kirche Jesu Christi, von der übrigens auch Jesus in Johannes 17 betet, dass sie alle eins seien. Aber diese eine wahre Kirche, die können wir nicht mit menschlichen Mitteln herbeiführen. Das gibt nur Murks. Die ist ein reines Werk des Heiligen Geistes. Wahre Ökumene meint dasselbe wie katholisch. Ökumene heißt im Griechischen ursprünglich einfach Weltkreis. Also die ökumenische Kirche ist wiederum wie die katholische Kirche im Wortsinn, die den ganzen Weltkreis umfassende. Ihr merkt, man kann Begriffe richtig verstehen und man kann sie hinterher falsch anwenden. Aber damit man das eine vom anderen unterscheiden kann, muss man es verstanden haben. Dass es nur eine ökumenische, katholische, weltumspannende Kirche gibt. Das praktizieren wir übrigens schon seit vielen Jahren in unserem Gebetsabenden, ganz selbstverständlich. Wisst ihr, bei welcher Stelle? Und das habt ihr schon getan, bevor ich Pastor in der Eichenau wurde, im Gebet für die verfolgten Geschwister. Da beten wir für die verfolgten Geschwister im Sudan, im Irak, in Syrien, in Pakistan, in Bhutan, in den Arabischen Emiraten oder wo auch immer. Und wir fragen nicht danach, zu welchen Institutionen sie gehören. Ob es Methodisten sind, Baptisten, Lutheraner, Reformierte, Unierte, Orthodoxe, Katholiken, Kopten, Pfingstler oder was auch immer. Das wird auch in den Gebetsanliegen meist gar nicht angegeben, zu welchen Institutionen die gehören. Soweit sie zu Jesus gehören, und davon gehen wir aus, sind sie alle mit uns verbunden in Jesus Christus. Unter dieser Vorbedingung, soweit sie zu Jesus gehören. Gott hat in vielen christlichen Institutionen seine Kinder. Manchmal hat man den Eindruck, es könnten welche dabei sein, von denen man es überhaupt nicht gedacht hätte. Es ist schon rund 25 Jahre her, da hatte ich so mein erstes ziemlich brutales Aha-Erlebnis in diese Richtung. Ich war damals auf meiner ersten Pfarrstelle als Pfarrer und es fing damals an, dass innerhalb Württembergs Pfarrer anfingen, in Frage zu stellen, ob Jesus wirklich für unsere Sünden gestorben ist. Ich erinnere mich nicht, dass das vorher schon mal Thema gewesen wäre, in dieser Deutlichkeit. Und da gab es Pfarrersitzung, da waren die ganzen Pfarrer aus dem Bezirk versammelt und es gab heftige Diskussionen drüber. Und da kam mein Aha-Erlebnis, während manche von meinen, die ich für bibeltreu gehalten hätten, Brüder, eher gewackelt haben, nichts Vernünftiges und Habhaftes zum Thema gesagt hatten, stand auf einmal der Mann der offenen Kirche im engsten Schulterschluss. Da muss man wissen, die offene Kirche ist die Gruppierung in Württemberg, die eigentlich die ganz Bibelkritischen vertritt. Von denen Peter Hane mal gesagt hat, wer nach allen Seiten offen ist, der kann ja nicht ganz dicht sein. Und der Verantwortliche dieser Gruppierung, der stand nun auf einmal in dieser wichtigen Frage im engsten Schulterschluss mit mir, schlug gewissermaßen mit der Faust auf den Tisch bei der Pfarrversammlung und sagte, wenn Jesus nicht für unsere Sünden gestorben ist, dann trennt uns ja nichts Wesentliches mehr vom Islam. Ich habe gestaunt, ich habe mich gefreut. Von dem hätte ich es zu allerletzt erwartet. Ob er wirklich ein wiedergeborener Mensch im eigentlichen Sinne war, weiß ich nicht. Dazu haben wir uns zu wenig kennengelernt, aber ich habe mich über seine Klarheit in dieser wichtigen Frage gefreut. Und wenn jemand gegen massive Widerstände eintritt, dass Jesus der Sünder heilend ist, dann ist das schon was ganz Wichtiges. Also ich habe noch mehr solche Begegnungen auch in unseren verschiedenen kirchlichen Gemeinden gehabt, wo ich gemerkt habe, die Geschwister passen nicht so ganz in unsere Schublade, wie wir das auch biblisch richtig sehen, aber wir merken, da ist was Geistliches da. Und Gott sei Dank muss ich nicht das letzte Urteil darüber sprechen, ob der gläubig ist oder nicht, denn ich sehe nicht ins Herz, aber der Herr sieht's. Aber wir merken mal, da ist bei Menschen Glauben da, denen hätten wir es gar nicht zugetraut. Unser himmlischer Vater hat auch Kinder in der römisch-katholischen Kirche. Wir müssen da messerscharf unterscheiden zwischen der Institution katholische römische Kirche und ihren falschen Lehrinhalten. Viele ganz entscheidende Inhalte der katholischen Lehre sind ganz falsch. Ganze Bereich der Rechtfertigungslehre mit den falschen Lehren vom Ablass und vom Fegfeuer, von Maria und den Heiligen, das Papsttum, das ganze Selbstverständnis der römischen Kirche ist falsch. Auch die Abendmahlslehre. Das merken manche selber. Wir hatten in Neuwied, liegt ja nicht weit entfernt, das berühmte, bedeutende Kloster Abtei Maria Laach. Wunderschönes, altes, romanisches Gebäude. Und da hatten wir einen Pater eingeladen, der sollte uns mal in einem offenen Gesprächskreis über das katholische Abendmahlsverständnis berichten. Der Schlawiner hat aber das Evangelische dargelegt, als wäre es katholisch. Wir haben uns dann hinterher noch unterhalten und ich habe ihm gesagt, im katholischen Katechismus steht aber, dass das Abendmahl eine Wiederholung des Opfers Jesu wäre. Da ist richtig aus ihm rausgefahren, ob es gespielt war, er war ein bisschen Schlawiner, schlauer Mensch, ob es echt war, wage ich nicht zu beurteilen, aber es ist richtig scharf und heftig aus ihm rausgefahren, das ist ja blanke Irrlehre. Ich habe ihm gesagt, doch, gucken Sie nach, steht drin. Er kam aber ursprünglich vom evangelischen Bereich. Auch das kann es geben, dass Menschen in ihrem Herzen einen evangelischen, biblischen Glauben haben, aus welchen Gründen auch immer in der katholischen, römisch-katholischen Kirche bleiben. Übrigens auch in Neuwied, als dann die württembergische Kirche mir doch die Ordinationsrechte in letztlich wieder rechtlicher Weise aberkannt hat, hat mich ein katholischer Theologe und Jurist ganz brüderlich begleitet. Und ich meine wirklich brüderlich. Wir haben uns in den verschiedenen Begegnungen nicht nur über Kirchenrecht unterhalten, sondern auf dem Hintergrund, es geht ja um geistliche Angelegenheiten, auch über den christlichen Glauben, was Gemeinde Jesu ist. Und wir standen ganz nah beieinander. Der war über viele Jahre und Jahrzehnte Beauftragter im Dienstbereich Pfarrer der entsprechenden Diözese. Aber ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass ich ihn eines Tages im Himmel wiedersehen werde. Übrigens bis hin zum letzten Papst, Josef Ratzinger alias Benedikt XVI., der hat, ich habe immer wieder den Eindruck gehabt, bei dem, was er gesagt und geschrieben hat, dass es im Wesentlichen ein jesuszentrierter Mann ist. Habe auch sein erstes Jesusbuch in Teilen gelesen. Da kommt sehr viel persönliche Beziehung und persönlicher Glaube an Jesus raus. Kann man mehr als bei 80% der evangelischen Pfarrer und ich befürchte mittlerweile auch mehr als bei 80% der Pastoren unseres Bundes. Die Frage, wo ist wahre Kirche, wo ist Gemeinde Jesu, die geht nicht zwischen dieser und jener Institution, die geht mitten durch die Institutionen hindurch. In vielen Gruppen hat der Herr Reste seiner kleinen Herde. Adventistische Kirche, von ihrer Lehre her eine Sekte, soweit ich beurteilen kann bis heute, habe vor etlichen Jahren noch ein offizielles Schriftstück in der Hand gehabt, wo sie die Sabbatfrage so hoch hängen, in klassisch hergebrachter Weise, dass jeder, der den Sonntag feiert, ins Reich des Antichristen und damit ins Reich der Verlorenheit und der Verdammnis gerechnet wird. Also offiziell von ihrer Lehre her wohl immer noch ganz klar Sekte, trotzdem haben wir verschiedentlich Brüder und Schwestern kennengelernt aus den adventistischen Gemeinden, die ganz gläubige Jesusleute sind. Sogar bei den Zeugen Jehovas. Wir hatten in unserer freien evangelischen Gemeinde ein Ehepaar, das 8 Jahre lang sogar die Frau im Zeugendienst dabei war. Aber ich habe immer wieder festgestellt, weil die Bibel lesen, deshalb merken die beim Bibellesen irgendwann oft durch die Leitung des Heiligen Geistes, was uns gelehrt wird von der Wachturmgesellschaft. Das ist ja gar nicht das, was in der Bibel steht. Und kommen durchs Bibellesen, trotz der Lehren der Wachturmgesellschaft, an den Glauben an Jesus Christus. Manche schaffen es sich dann von dieser Gruppierung wieder zu trennen, andere schaffen es nicht, weil sie so mit hineingebunden sind. Da hat auch viel mit Gehirnwäsche und mit Sozialisation zu tun, ginge zu weit, das auszuführen. Die schaffen es nicht, da richtig rauszukommen, aber sie führen ein Leben im Glauben an Jesus trotzdem. Wisst ihr, und das ist das Wunderbare dieses Themas, mit all diesen Menschen, die zu Jesus gehören, sind wir ein Leib, wo wirklich der Jesus der Bibel geglaubt wird. Da müssen wir aber schon wieder vorsichtig sein. Es ist so viel die Rede von der Bibel, von Jesus und vom Heiligen Geist. Ging mir auch gewaltig die Nase hoch, unsere beiden Repräsentanten unseres Bundes, die haben da beim Bundesrat erzählt, mit der Bibel in der Hand und mit dem Heiligen Geist im Herzen kommen wir quasi zur Erkenntnis, dass Homosexualität keine Sünde ist. Hört sich gut an, gell? Mit der Bibel in der Hand und dem Heiligen Geist im Herzen. Nein, sage ich, ihr seid Lügner. Ihr habt vielleicht die Bibel in der Hand, aber lasst sie nicht gelten. Und den Heiligen Geist im Herzen habt ihr hundertprozentig nicht. Denn sonst würdet ihr nicht das Gegenteil von dem lehren, was in Gottes Wort geschrieben steht. Da müssen wir ganz scharf aufpassen. Da mögen die Leute noch so viel von der Bibel und noch so viel vom Heiligen Geist und noch so viel vom Jesus reden. Wir müssen nachfragen, ist der Jesus, an den sie glauben, ist der Jesus der Bibel? Alles andere ist Götzendienst. War für mich auch eine neue Erkenntnis, den Begriff Götzendienst hätte ich damit gar nicht vor wenigen Jahren in Verbindung gebracht. Wenn wir an Götzen denken, dann denken wir so an die heidnischen Statuen, an goldene Buddha-Figuren oder anderes. Ich hatte in meiner kurzen Zeit als Schriftleiter des Informationsbriefs der Bekenntnisbewegung ein Telefonat mit dem evangelischen Professor Slenska. Der hat darauf hingewiesen, im Gespräch. Da, wo Leute sich ihren eigenen Jesus zusammenbasteln, nach ihren Vorstellungen, ist Götzendienst. Es ist ein selbstgemachter Gott, nicht der in der Bibel offenbarte. Götzen sind nicht nur die, die der Mensch aus Gold und Silber, Stein und Erd selber mit den Händen fabriziert. Götzen sind auch das, was die Menschen sich selber in eigener Willkür zusammenbasteln in ihren Gedanken. Da müssen wir sagen, leider gibt es wohl auch in unserem Bund viel Götzendiener. Mit denen gehören wir zwar zur gleichen Institution, mit denen sind wir aber geistlich nicht verbunden. Ich nenne die auch nicht mehr Brüder oder Schwestern. Auch wenn sie behaupten, den Geist Gottes im Herzen zu haben, wer den Geist Gottes wirklich im Herzen hat, der verbiegt nicht Gottes Wort, der gehorcht Gottes Wort. Daran sehen wir, ob einer wirklich den Geist Gottes im Herzen hat. Aber zum Positiven nochmal zurück, überall, wo an den Jesus geglaubt wird, den die Bibel bezeugt, da ist Gemeinde Jesu, da sind Kinder Gottes. Und da sind wir eine Einheit im Heiligen Geist, eine einzige Einheit im Heiligen Geist. Ganz egal, ob es Geschwister unserer Eichenauer Gemeinde sind oder der Freien Christlichen Gemeinde oder ganz anderer Konfessionen und Institutionen. Denn es gibt ein einziges einigendes Band, und das ist der Heilige Geist. Und deshalb habe ich da übrigens auch gar keine Berührungsängste mit Geschwistern anderer Gruppen und so weiter zusammenzukommen. Entscheidend und interessant ist immer nur, haben Sie wirklich den Geist im Herzen? Vertrauen Sie dem Wort Gottes? Lieben Sie Jesus, wirklich den Jesus der Bibel? Das ist das Entscheidende. Und der Geist Gottes hat uns zusammengefügt als Brüder und Schwestern im Herrn. Durch ihn sind wir eine große geistliche Familie. Wie wir es im Lied vor der Predigt gesungen haben, ein jeder trage die Last des anderen. Wir sind füreinander da. Durch einen Geist zu einem Leib getauft. Und deshalb dürfen wir uns immer wieder freuen und dankbar sein, dass wir zu dieser Kirche, zu seinem Leib und seiner Gemeinde gehören, als Geschwister zusammengefügt mit dem Haupt. Amen.